Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund-Unglücklich-Kongress. Mein Name ist Susanne Willhöft und heute haben wir Besuch aus der Ferne. Die liebe Alicia Kusumitra, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu unserem Interview heute und wir wollen ein bisschen abtauchen in die Welt der Mayas. Alicia, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir beide heute ein bisschen etwas lernen über deinen Weg, über das, was du tust. Du bist Maya-Priesterin und Priesterin für die weibliche Kraft. Und das ist natürlich ein ganz aktuelles Thema. Und vielleicht magst du mal unseren Zuschauern erstmal erzählen, wer steckt denn hinter diesem Namen? Wer ist Alicia und warum ist dieses Thema der Mayas für dich so präsent und so wichtig im Leben geworden?
Ja, also ich lebe seit 20 Jahren mit den Maya, seit fast 20 Jahren. Ja, ich bin, wie man hört und sieht, in Deutschland geboren und groß geworden. Und mein Leben hat sich sehr verändert. Zunächst einmal, als ich meinem Seelenpartner begegnet bin, meinem Mann, mit dem ich auch den Einweihungsweg der Maya gemeinsam gegangen bin, mit dem ich 8 Kinder in diese Welt geboren habe. Damals war ich 21, also noch recht jung. Und eine noch größere Veränderung kam dann, als unsere erste Tochter geboren ist. Das war dann ein paar Jahre später, da war ich 24. Ich habe als Kind schon gefühlt, dass es ein Grund hat, dass ich hier bin und dass ich auch hier bin, um Menschen zu helfen. Aber ich habe jetzt nicht an Maya-Priesterin gedacht oder dass ich mal bei den Maya lande. Aber ich wusste noch sehr vieles. Ich habe auch eine tiefe Verbindung zur Mutter Erde und den Ahnen, habe ich immer gehabt. Es war halt normal für mich. Na, da denkt man ja gar nicht so viel drüber nach. Aber ich habe natürlich auch sehr, sehr viel vergessen, wie die meisten von uns durch die Schule, ne? Ja, da geht es ja dann nicht mehr darum, deine Hellsinne zu schulen, deine Fähigkeiten zu entfalten, deine echten Fähigkeiten, sondern es geht ja vielmehr darum, dass du lieb und brav bist und dich an das anpasst, was man dir dabei bringen bzw. eintrichtern will, nicht wahr? Ja, das alles hat dazu geführt, dass ich dann einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen bin, also ungewöhnlich im Sinne der westlichen Welt. Das heißt, ich habe mit 10 Jahren durch diese Erfahrungen in der Schule schon entschieden, dass ich das meinen Kindern später niemals antun werde. Und somit ist es dann natürlich kein Wunder, dass ich da so ein Puh hatte, als meine Tochter geboren ist. Ich meine, für die Maya ist Geburt auch eine Einweihung, ne? Ja, es war es definitiv für mich. Zum einen habe ich zum ersten Mal bei der Geburt mit meiner Tochter meine weibliche Kraft gespürt. Ich wusste damals auch gar nicht, dass das die weibliche Kraft ist. Hat mir ja keiner erzählt, hat mir nie jemand darüber erzählt. Ich habe einfach nur eine Urgewalt in mir gespürt, die ich vorher noch nie gespürt hatte. Kurz danach habe ich aber ein Trauma erfahren, in dem Moment, in dem der Arzt kam, als ich meine Presswehen hatte. Der dann überhaupt gar nicht abgewartet hat, der mich in den Frauenarztstuhl hiefte, der mich dreimal in die Joni schnitt ohne Betäubung, der mein Kind, ach, auf den Bauch ist, haben wir auch noch gesprungen und dann hat er mein Kind mit der Sauglocke aus mir rausgerissen, nachdem er mich geschnitten hat. Und ja, das war eine Vergewaltigung, ne? Das kann man ganz, ganz klar so sagen, was übrigens leider, leider immer noch viel zu viele Frauen auch in der heutigen Zeit in Europa erleben. Und ich habe beides so sehr gespürt. Da war immer noch diese Kraft, die ich nachspüren konnte, und dann dieses Trauma. Und für mich war klar, ich musste erstmal raus. Ich bin dann damals aus dem Krankenhaus geflohen. Ne? Ich bin wirklich nach Hause gegangen und habe dann auch ganz klar gesehen, da ist ein Trauma entstanden. Also nicht nur für mich, ich hatte auch ein halbes Jahr körperliche Schmerzen, sondern auch für mein Kind. Mein Kind hat wirklich jede Nacht zur Stunde ihrer Geburt geweint. Und da wusste ich, ich kann ja nicht weggucken. Also ich kann ja jetzt nicht so tun, als ob alles okay war, als ob alles gut war. Das geht ja gar nicht. Meine Tochter zeigt es mir, mein Körper zeigt es mir. Das heißt, somit habe ich angefangen, damals zu studieren. Zum einen das Thema natürliche Geburt, was bedeutet das wirklich? Zum anderen auch Heilung von Trauma, die weibliche Kraft. Also ich habe angefangen, einfach zu forschen. Ich bin Forscherin geworden. Für natürliche Geburt, für Frauenkraft, für Frauenheilung. Na, und das hat mich halt einfach immer weitergeführt und hat mich dann auch zu den Maya geführt vor 20 Jahren. Ne? Das war ja der innere Ruf, dem ich gefolgt bin. Ich habe überhaupt gar nicht, ich wusste nicht mal, dass es die Maya noch gibt. Wir haben nämlich in der Schule gelernt, die gibt es nicht mehr. Vielleicht erinnert sich noch die eine oder der andere daran, aber es war so. Ja, und erstmal, für uns ging es darum, ich habe immer wieder diesen klaren Ruf gehört, besonders dann nach der Geburt meines zweiten Kindes. Also meine anderen Kinder sind dann übrigens zu Hause geboren. Das zweite Kind noch mit einer Hebamme, die anderen sechs habe ich selbst geboren. Ich bin auch seit 15 Jahren selbst traditionelle Hebamme. Also das heißt, ich bin nicht von der Schulmedizin ausgebildet worden. Ich bin Maya-Hebamme. Ja, und das hat natürlich einfach auch sehr viel gemacht. Nein, wie gesagt, jede Geburt ist eine Einweihung. Die hat mich natürlich auch immer tiefer in Verbindung mit der urweiblichen Kraft gebracht. Und jedes Kind hat natürlich wieder eine neue Energie mitgebracht und eine neue Veränderung. Also wir sind einfach immer weitergegangen, unseren Weg. Und die Urvölker an sich haben mich immer fasziniert. Also schon als Kind habe ich gerne von den Urvölkern oder über die Urvölker gelesen. Und ich habe damals, als ich das Thema Geburt sehr erforscht habe, ich habe ja angefangen mit Bücherlesen. Da habe ich auch immer wieder über die Urvölker gelesen, also was Anthropologen, die so vor 300, 400 Jahren bei den Urvölkern waren, was die einfach so mitgeschrieben haben. Ja, die haben ja dann beobachtet, wie leben die Urvölker und dann gehört ja Geburt dazu. Und da habe ich dann schon immer verstanden, wow, das ist ja für sie gar nicht gefährlich. Also Geburt ist ja gar nicht gefährlich. Und ich habe gestern gerade, mein Mann hatte da irgend so eine Serie an gestern. Und dann hat eine Frau ein Kind gekriegt in dieser Serie. Und plötzlich, also im Krankenhaus natürlich, ne? Und plötzlich hieß es dann, ihre Gebärmutter zieht sich, also das Kind war da, ihre Gebärmutter zieht sich nicht zusammen. Oh nein, sie wird sterben, wenn wir nicht sofort die Gebärmutter entfernen. Wirklich, das, echt. Und sowas sehen wir dann häufiger mal im Fernsehen. Ich habe mich so aufgeregt gestern, echt, als ich das gesehen habe, dann auch noch vorm Schlafengehen. Dann diese eine Szene, da habe ich nur gedacht, nein, und so ein Schwachsinn gucken sich dann die jungen Frauen an und dann entstehen so eine Ängste vor der Geburt. Oh nein, oh mein Gott, die arme Frau, oh Gott, ihre Gebärmutter zieht sich nicht zusammen. Also sowas passiert nicht einfach so. Das passiert nicht, also das passiert eigentlich gar nicht. Na, also es ist einfach nur, da wird den Frauen so ein Quatsch, also der Welt so ein Quatsch vermittelt, ne, in irgendwelchen Serien, wahrscheinlich von jemandem, der noch nie ein Kind gekriegt hat und der keine Ahnung von der Geburt hat. Also furchtbar. Und so eine Szene erinnere ich mich natürlich immer wieder. Da entstehen dann solche Ängste, oh mein Gott, eine Gebärmutter kann einfach so reißen, oh mein Gott, Nabelschnur ums Kind, das Kind stirbt. Und immer wieder Angst, 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 Angst. Das hat übrigens Grantley Dick Reed schon vor über 100 Jahren rausgefunden, dass wir Frauen Schmerzen bei der Geburt haben, weil wir Angst haben. Weil durch die Angst weicht das Blut aus unserer Gebärmutter und dadurch haben wir dann Schmerzen tatsächlich körperlich gesehen. Und das hat sehr viel natürlich mit dem gesellschaftlichen Denken über Geburt zu tun, ne, dass wir dann Angst haben. Oder natürlich unsere eigene Geburt kommt natürlich auch nochmal zum Vorschein in unserer Geburt von unseren Kindern. Also das wiederholt sich dann auch oft. Na, also da sind mehrere Prägungen, die da einfach auch gespeichert sind, aber es ist, hat ganz, ganz viel mit Angst zu tun und das haben die Urvölker nicht. Und da habe ich dann eben auch gelesen, damals, vor 20, über 20 Jahren schon, ja, die haben ihre Kinder in einer halben bis eine Stunde geboren und die hatten gar keine Schmerzen. Das hat Grantley Dick Reed übrigens auch rausgefunden. Der war halt so ein Frauenarzt, der noch zur Geburt nach Hause gekommen ist, das ist schon lange her. Und der hat es eben auch bestätigen können, dass letztendlich passiert bei der Geburt einer Frau nichts anderes als bei einem Orgasmus der Frau. Und bei einem Orgasmus würden wir auch nicht ins Krankenhaus gehen und den Arzt bitten, dass er mal übernimmt, oder? Da frage ich jetzt mal wirklich ganz provokativ. Ja, also ich will einfach nur mal klar machen, wie viel Manipulation da schon mit drin ist. Na, ja, und das habe ich damals dann alles erkannt und immer mehr verstanden, dann eben auch, indem ich meine Geburten selbst erlebt habe. Ich habe dann auch nach dem zweiten Kind, Weil mit der Hebamme habe ich auch Übergriffe erlebt. Das war jetzt nicht böse gemeint, aber sie wollte dann, dass ich so und so atme, dass ich noch warte mit dem Pressen. Und sie hat entscheiden wollen, bestimmt nicht böse gemeint, über meinen Körper. Und da habe ich in der Geburt schon gemerkt, nein, es geht nicht. Es kann mir niemand sagen, was ich tun soll. Ich muss meinem Körper, meiner Kraft folgen. Und da war für mich nach dieser Geburt klar, ich muss meine Kinder alleine gebären. Und das habe ich dann, ich habe dann 6 Kinder alleine geboren. Und ja, das waren für mich einfach diese Bestätigungen, weil ich habe das dann wirklich erlebt. Ich habe meine Kinder in einer halben bis einer Stunde geboren ohne Schmerzen. Na, also ich weiß, dass es möglich ist, dass das unsere wahre Natur ist. Na, also es ist kein theoretisches Wissen, was ich hier weitergebe, sondern es ist erlebtes, gelebtes Wissen, kann man das auch nennen. Ja, und ich habe übrigens auch schon viele Frauen begleitet, die das auch so erlebt haben. Na, ich habe natürlich auch vorher mit ihnen schon gearbeitet, dass sie ihre Ängste verlieren, dass das Trauma aufgelöst wird. Das ist für mich die beste Geburtsvorbereitung. Ne? Genau, also das war so der Weg, wie ich angefangen habe. Und dann kam irgendwann der Ruf, ich muss zu den Urvölkern. Ich wusste gar nicht genau, wohin. Und ich hatte natürlich auch Angst, wie alles, das ganze Leben hinter uns lassen. Und Robert hatte einen super Job, also auch richtig zukunftssicheren Job. Er war Geschäftsführer in einer in einem Industrieunternehmen, sein Chef und Firmengründer wollte, dass Robert der alleinige Nachfolger ist. Er wollte dann in Rente gehen. Also es wäre ein Job quasi für immer gewesen, na, wo ich auch nicht arbeiten musste, weil er für die Familie genug verdient hat. Na, also eigentlich ein sicheres, tolles Leben. Ne? Aber dieser Ruf war halt da und dieser Ruf war so stark. Und wir haben dann auch immer Ausreden gefunden, warum wir nicht dem Ruf folgen. Wie gesagt, da waren auch viele Ängste und Zweifel, aber unsere älteste Tochter ist dann damals vor ein Auto gelaufen. Ja, die ist vor ein Auto gelaufen, sie war 4 Jahre alt und ja, hat dann überlebt. Sie hat nicht nur überlebt, sie war unverletzt. Und das war eigentlich unglaublich. Also sie ist wirklich frontal getroffen worden am Kopf. Sie ist 1,50 Meter hoch, 8 Meter weit geflogen und sie war unverletzt. Und also für uns beide, unabhängig voneinander, für Robert und für mich, war das so dieses Zeichen von den Ahnen, von Gott, Göttin, egal wie du es nennen magst, so jetzt geht mal. Das Leben ist zu kurz. Geht jetzt mal, folgt mal eurem Ruf, wagt mal was. Ja, und das haben wir gemacht. Robert hat noch in der nächsten Woche gekündigt und wir haben dann noch die Geburt unseres dritten Kindes abgewartet. Und dann sind wir gegangen. Na, wir sind erstmal, also wir haben wirklich, wir sind den Zeichen gefolgt. Wir sind dann erstmal nach Costa Rica, da haben wir einige Monate an einem einsamen Strand ohne Strom, ohne Internet gelebt. Das war wirklich gut, einfach mal rauszukommen, so aus dieser ganzen westlichen Welt, einfach mal Natur pur, ne? Ja, und da habe ich dann ein Buch über, kam ein Buch über, zu mir über die Maya und dann wusste ich so, das ist der nächste Schritt. Also ich habe das einfach tief in mir gefühlt, ich muss dahin. Und ich, wie gesagt, ich habe ja damals gedacht, die Maya leben gar nicht mehr, die gibt es gar nicht mehr. Und deswegen haben wir gedacht, wir fahren erstmal zu den Maya-Pyramiden nach Mexiko. Das ist ja so, was man allgemein kennt, was man damals auch schon kannte. Ja, und dann haben wir uns mit unserem alten, klapprigen, 18 Jahre alten Jeep damals auf den Weg gemacht von Süd-Costa Rica durch ganz Costa Rica, durch Nicaragua, durch Honduras. Da haben wir die erste Maya-Pyramide dann gesehen. Und dann kommt noch, für alle, die sich mit Erdkunde nicht so gut auskennen, Guatemala ist übrigens nicht in Südamerika. Das glauben immer viele, es ist in Mittelamerika. Und zwischen Honduras und Mexiko liegt dann eben das Land Guatemala. Ja, da haben wir dann, wir sind damals, da gab es ja noch gar keinen GPS vor 20 Jahren. Oder das gab es alles gar nicht. Wir sind noch mit Karte gefahren. Na, und ja, Guatemala hat dann wirklich alles verändert. Also von dem Moment an, als wir Guatemala betreten haben, wir wollten eigentlich an einem Tag durchfahren, aber die Bremsen waren plötzlich festgefahren und die funktionierten vorher prima. Also den ganzen Weg funktionierten sie prima. Robert hatte sie gewechselt. Ja, also top funktionierten die und plötzlich in Guatemala gehen sie nicht mehr. Ja, also die, wenn die festgefahren sind, dann qualmt es dann so an den Rädern und die Bremsen gehen halt nicht mehr. Dann mussten wir halt ständig anhalten. Und dann haben wir beide das Gefühl gehabt, also irgendwas will uns hier halten. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns mal eine Nacht hier schlafen. Und also unsere Reisen waren wirklich immer sehr geführt. Ich bin dann abends, als wir haben dann, waren dann in einem Hotel am Strand, am Pazifik. Dann bin ich mit unserem Hund noch Gassi gegangen. Dann bin ich mit einem Deutschen ins Gespräch gekommen. Also wir haben eigentlich Englisch geredet, aber ich habe dann gehört, dass er einen Akzent, dass er Deutscher ist. Und dann kam raus, dass er damals schon 25 Jahre in Guatemala lebte, aber im Hochland, der hatte auch Urlaub gemacht für ein paar Tage an der Küste. Ja, und dann hat er gesagt, ey, wenn ihr hier seid, ihr müsst unbedingt ins Hochland. Und dann sind wir mit ihm ins Hochland gekommen. Ja, und also Guatemala besteht immer noch zu 70, 80% aus Maya. Das ist natürlich eine Ignoranz, zu sagen, es gibt keine Maya mehr. Es gibt sie natürlich noch, aber das habe ich damals auch erst festgestellt. Und also so ein herzoffenes, liebevolle Menschen, und ich fühlte mich gleich dort sehr, sehr wohl. Und irgendwie ging unser Weg dann immer weiter. Wir haben dann durch den Deutschen eine Deutsch-Maya kennengelernt, also Maya-Mutter, deutscher Vater, eine Älteste damals schon, und die eine gute Freundin und Mentorin für uns wurde. Und die hat uns dann zu einem Maya-Ältesten geschickt. Also ich sage ja, es war wirklich sehr geführt. Und da waren wir dann, da waren wir, das war sehr am Anfang, also da waren wir vielleicht gerade mal eine Woche in Guatemala, da stehen wir oder Robert stand vor mir, vor dem Ältesten, und der sagte dann, da seid ihr ja endlich. Ja, und es war wirklich, es war sehr, sehr geführt. Und ja, wir sind dann auch durch viele Transformationen gegangen in unseren ersten Jahren in Guatemala. Also ich bin sehr, sehr schwer krank geworden, ich bin fast gestorben, aber das war auch wieder so ein wichtiger Bewusstseinswandel für mich, den ich da erlebt habe. Wir sind pleite gegangen, also wir haben wirklich alles verloren. Der Albtraum aller Auswanderer, komplett pleite zu gehen, inklusive Bankkonto wurde zu uns zugemacht in Europa. Und das war echt krass. Ja, es war wirklich, wir haben es auf allen Ebenen gekriegt, aber das waren wichtige Erlebnisse. Also ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür. Weil es war einfach wichtig, es hat uns immer tiefer geführt, es hat uns wirklich tief geführt, unsere Glaubenssätze, unseren tiefen Schmerz, unsere Schatten zu beleuchten, anzugucken und immer mehr wir selbst zu werden. Und all das auf diesem Weg sind wir dann unserer Lehrerin begegnet, sind zu unserer Lehrerin geführt worden. Und ich weiß, wenn ich so gucke, als ich nach Guatemala gekommen bin, da war ich noch gar nicht bereit dafür. Also von meinem, du musst ja auch ein gewisses Bewusstsein haben, um wirklich Bewusstseinslehrern zu begegnen. Na, das heißt, ich musste erstmal bereit sein, und deswegen musste ich durch diese Transformation gehen, um ihr dann zu begegnen. Ja, und dann begann unser Weg mit ihr, und wir sind ja den Einweihungsweg gegangen, also mein Mann und ich. Wir sind zu Maya-Priestern eingeweiht worden, zu Ich'ap, so heißt es in Maya-Sprache, Maya-Priester. Also, das ist ein Wort, ein deutsches Wort, um das einfach in einem Wort zu erklären oder versuchen zu erklären, was es bedeutet. Also die Maya selbst würden es mit spiritueller Führer übersetzen, wenn es überhaupt eine Übersetzung dafür geben kann, nicht wahr? Genau, und ja, meine ganze Familie war dabei. Damals hatten wir vier kleine Kinder, und die sind immer den Weg mit uns gegangen. Also wir sind wirklich als Familie den Weg immer zusammengegangen, gehen wir bis heute. Also unsere älteste Tochter ist vor 2 Jahren auch zur Maya-Priesterin eingeweiht worden. Sie ist auch den Einweihungsweg gegangen. Ich meine, es hat uns nicht sehr überrascht, weil sie ist ihn als Kind ja schon mitgegangen. Na, und ja, was bedeutet das? Wir sind Hüter des alten Wissens, welches die Maya bewahrt haben. Es gibt natürlich noch andere Urvölker, und ja, jeder hat so einen Teil des alten Wissens bewahrt, wobei es natürlich auch immer wieder viele Parallelen gibt. Wir, die Maya unter anderem, sind die Hüter auch der heiligen Kalender. Übrigens, was in Deutschland verbreitet wird als Maya-Kalender, es ist nicht der Maya-Kalender. Da habe ich gerade gestern mit einem Ältesten wieder drüber gesprochen. Es ist sehr schade, dass da so viel Verdrehungen und auch Lügen verbreitet werden. Das echte Maya-Wissen darf nur von Hütern des alten Wissens, also Maya-Priestern, gehütet und auch weitergegeben werden. Ja, es darf nicht missbraucht werden. Das ist ganz wichtig, weil es ist uraltes Wissen, was seit immer gültig ist und war. Genau, also das war so mein Weg, kurz zusammengefasst, wie wir zu den Maya gekommen sind. Unsere Lehrerin hat uns dann auch 2012 den Auftrag gegeben, das alte Wissen zurückzubringen nach Europa. Ja, das ist, was wir seitdem tun. Na, wie gesagt, das alte Wissen ist universelles Wissen, was für uns alle wichtig ist. Na, und gerade wenn wir über Gesundheit sprechen, und es ist einfach ein Thema, was alle betrifft, das sehe ich ja auch immer wieder, auch in unserer Community, Es sind immer mehr Menschen, die krank sind, und das hat natürlich auch seinen Grund. Es ist jetzt einfach nicht die Zeit des Wandels, und wie gesagt, nicht nur die Maya sprechen davon, alle Urvölker, die ich kenne. Ich kenne auch Älteste aus Südafrika, ich kenne Älteste aus Sibirien, ich kenne Älteste aus Neuseeland, ich kenne Älteste aus Südamerika, also aus Nordamerika. Also ich kenne schon einige Älteste, und die alle bestätigen das, dass es bei ihnen auch diese Prophezeiungen gibt über die Zeit des Wandels. Und bei uns, bei den Maya, kann man es eben auch in den heiligen Kalendern sehen. Ne? Und das heißt, es bedeutet, es ist auch eine Zeit der Entscheidung, wo es darum geht, in welche Richtung gehen wir als Seelen. Ich will jetzt auch ganz klar sagen, also es gibt da nicht, der Weg ist besser oder der Weg ist besser. Es kommt einfach darauf an, wo stehen wir als Seele. Ne? Weil es kann, die Erde befindet sich im Wandel, genauso wie wir. Na, das heißt, wir werden wieder in eine Zeit übergehen, in eine Zeit von Frieden, von Harmonie, von Gesundheit, von Glück, von Freude. Dafür müssen wir aber unser Bewusstsein erhöhen. Weil so wie wir heute leben mit diesen ganzen Krankheiten, mit Kriegen, mit Depressionen und, also ganz viel Ungleichgewicht, das geht nur in einer Welt, die sehr geprägt ist von Unbewusstheit. Das heißt, wenn wir unser Bewusstsein erhöhen, werden wir dann nicht mehr stehen in Krankheit, Leid und so weiter. Ja, das heißt, das müssen wir alles hinter uns lassen. Und es ist nicht jede Seele bereit dafür. Also so einen kollektiven Aufstieg, was da immer für so Theorien unterwegs sind, wird es nicht geben laut den Urvölkern. Kann es auch gar nicht, wenn man die kosmischen Gesetze kennt, ist es gar nicht möglich. Jeder muss ja selber durch diese Entwicklungsstufen durchgehen. Und so haben es Seelen auch von Anfang an entschieden, die kommen in diese Welt, weil sie trotzdem viel mitnehmen können, aber es ist noch nicht ihr Seelenplan, irgendwie aufzusteigen. Das geht noch gar nicht. Na, also es ist schon so eine Trennung auch, die gerade geschieht. Das sehen wir auch in der Welt ganz klar, dass es Menschen gibt, die scheinen noch im Tiefschlaf zu sein. Andere sind immer mehr am Erwachen und verändern ihr Leben. Und wenn wir unser Leben verändern, also wenn unsere Seelen sich entschieden haben für einen Bewusstseinswandel, dann gehen wir auch durch ziemlich viele Transformationen, das heißt auch Krankheiten, weil sich in dieser Art und Weise auch viele Altlasten zeigen. Ne? Also das ist ganz normal, dass das passiert. Es kommt alles ans Licht, weil wir neigen ja dazu, also sowohl körperlich als auch energetisch, alles nach innen zu drücken, um irgendwie zu überleben. Das heißt, wenn wir mal beim Körper bleiben, wenn wir eine Schwermetallbelastung haben zum Beispiel, und ich bin wirklich, also es hat sich mir jetzt so im letzten halben Jahr auch offenbart, wie viele Menschen tatsächlich schwermetallbelastet sind. Also es war mir vorher nicht bewusst, dass es so ein großes Ausmaß hat. Also ich wusste, dass es schlimm ist, aber nicht wie schlimm. Es gibt doch sehr, sehr viele, so auch in meiner Generation, die mal Amalgam in den Zähnen hatten zum Beispiel. Und die meisten denken dann, naja, wenn ich mir das mal vor 20 Jahren habe rausmachen lassen oder vor 30, dann ist das ja jetzt nicht mehr drin. Und es stimmt einfach nicht. Das Gleiche gilt übrigens auch für Impfungen. Also da sind ja auch Schwermetalle und so weiter drin und auch andere Giftstoffe. Der Körper kann damit nicht umgehen. Kann der nicht. Das ist nichts Natürliches. Unser Körper weiß gar nicht, wie damit umzugehen. Das heißt, unser Körper speichert das ab in den Knochen, in den Organen, im Gewebe und so weiter. Na, und irgendwann führt es dann zu Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Lupus, Parkinson, Multiple Sklerose, Krebs. Alles hat immer mit, alle Autoimmunerkrankungen haben immer mit Schwermetallen zu tun. Immer. Habe ich noch nie anders gesehen. Bin ja auch Naturheilkundlerin. Na, das studiere ich auch schon seit 25 Jahren. Und kenn es auch aus eigener Erfahrung. Also ich bin auch eine von denen, die Amalgam in den Zähnen hatte. Also auch gelebte Erfahrungen. Ja, also das steckt einfach sehr, sehr tief, und das kommt jetzt immer mehr raus. Also die Menschen werden jetzt viel kranker. Also viele Autoimmunerkrankungen kommen. Natürlich dann auch noch verstärkt, durch das wir jetzt so im Außen sehen, wir werden ja auch im Außen mit Giften belastet. Na, ich meine, Pestizide müssen wir uns nicht vormachen, wenn die auf irgendeinem Feld gesprüht werden, die sind ja auch in der Luft. Glyphosat, Riesenthema. Na, es weiß man sogar, dass es krebserregend wird, dass es Autismus auslösen kann und, Demenz. Na, dann ja, Chemtrails. Manche Menschen wollen nicht glauben, dass es Chemtrails gibt, aber ihr müsst euch ja nur erinnern, wie die Wolken mal früher ausgesehen haben, als wir noch klein waren. Da sahen die ganz anders aus. Na, und es gibt schon genug Beweise dafür. Menschen, sogar aus meiner Community, die haben mal, nachdem sie Chemtrails gesehen haben und dann Regen kam, haben die gesehen, ach, die Blätter sind danach so braun nach diesem Regen. Also wirklich, es ist ein echter Fall aus meiner Community. Die hat eine Bodenprobe genommen und eine Wasserprobe, hat das ins Labor geschickt. Und da war das Aluminium 10.000-fach erhöht. Also als es eigentlich sein dürfte. Also man kann es ja selber mal prüfen lassen, wenn man es nicht glaubt, dass es Chemtrails gibt. Ja, dann natürlich vermehrt Strahlung. Also es wird ja auch immer heftiger mit 5G und. Und selbst wenn du sagst, ach, ich verkabel mich zu Hause und hast ja einen Nachbarn, der hat alles mit Routern, erreicht dich das ja auch. Ja, also wir merken, und das ist alles, das kommt dann alles zusammen und verstärkt die Vergiftung in dir, die du vielleicht noch hast, die Altlasten, die du in dir hast, verstärkt es noch. Na, also es zeigt sich jetzt einfach vermehrt. Ach so, dann haben wir natürlich auch noch Giftbelastungen der Eltern. Na, also wenn deine Mama mal Amalgam in den Zähnen hatte während der Schwangerschaft, dann hat sie 60% der Gifte an dich gegeben. Bis zu 60%. Das älteste Kind kriegt es am meisten ab. Na, und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Medikamente und Giftstoffe und Impfungen, die deine Mama und dein Papa in sich trugen. Das ist einfach nur mal körperlich, ne? Ach so, und dann sind wir ja noch alle mit Flasche aufgewachsen, also mit Fake-Milch anstatt mit echter Muttermilch. Das ist natürlich auch, weiß man ja heute auch, dass Muttermilch ist der beste Vorbeuger gegen Krankheiten, gegen Allergien, also Autoimmunerkrankungen. Na, also das heißt, wir werden auch über die Ernährung krank gemacht. Natürlich nicht nur über die Milch, die wir als Babys bekommen haben, sondern das geht dann ja weiter unser Leben lang. Zu viel Zucker, Gluten und, ne, was unseren Körper einfach nur belastet. Ja, dann kommen noch die ganzen energetischen Belastungen dazu. Das heißt, alles, was ich körperlich gesagt habe, gilt auch fürs Energetische. Das heißt, du kriegst auch die Lasten der Ahnen weitergegeben. Unsere Ahnen, also unsere Generation trifft es echt hart. Unsere Ahnen sind durch Kriege gegangen. Meine Ahnen sind vertrieben worden, bin ich mir sicher. Sind bei den Zuschauern auch viele Großeltern, Urgroßeltern, die vertrieben worden sind. Das heißt, dieses Trauma, dieser Schmerz wurde auch weitergegeben. Nicht, weil die Ahnen böse sind, sondern normalerweise wird die Kraft weitergegeben. Aber wenn so viel Schmerz da ist, wird eben auch der Schmerz weitergegeben. Das heißt, das sind auch Dinge, die noch in uns sind und die dann irgendwie abgespeichert wurden, unterdrückt wurden, damit man weiterleben kann. Was anderes blieb ja unseren Großeltern, Urgroßeltern gar nicht übrig. Na, und dann wird es aber weitergegeben. Das ist wie die Urvölker, so sehen die Urvölker das. Na, und das ist, wie gesagt, wenn man die kosmischen Gesetze kennt, ist es einfach auch so. Und
Ich würde mal ganz kurz
ja.
dazwischen gehen, Alicia, weil du hast vorhin einen ganz wichtigen Aspekt, finde ich, mit eingegeben. Und zwar das Thema Krankheit auch als Transformation oder als Heilungsweg zu betrachten. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen verstärken, weil das passt so ein bisschen auch zu unserem Thema heute. Weil wir sind ja so geschult. Krankheit ist was Schlimmes. Es ist halt immer dieses, ne, der droht ja auch immer diese Angst im Hintergrund. Und wenn wir jetzt auf die geistige Ebene gehen, wie wir geistig vergiftet werden durch diese Programmierungen, wie arbeitet ihr denn? Ihr habt ja ein Heilungszentrum. Wie arbeitet ihr damit? Weil das ist ja so viel Trauma auch wirklich gebaut worden, ja, durch diese ganzen Programmierungen. Wenn ich das jetzt weiß, wie kann ich denn da auch über das alte Wissen das auflösen?
Ich würde aber gerne das vollenden, was ich eben gesagt habe. Weil es ist halt einfach sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie viel Lasten wir wirklich in uns tragen, bevor wir über Heilung sprechen. Weil, also das ist es, also energetisch tragen wir eben auch sehr, sehr viel mit noch von unseren Ahnen und dann natürlich auch, was wir in unserem eigenen Leben erfahren haben. Energien, die in uns, vor allem in unserem Schoß gespeichert sind. Also viele Menschen wissen gar nicht, viele Menschen wissen gar nicht, wie viel sie wirklich mittragen. Und das ist zum Beispiel das, was ich sehr in meiner Arbeit mit Frauen auch sehe. Aber ganz ehrlich, ab und zu kommt mal ein Mann, also wir haben auch ein paar Männer in der Community, da sehe ich das Gleiche. Na, also es gibt ja auch immer mehr Männer, die Prostataerkrankungen haben. Es gibt immer mehr Frauen, die Zysten, Myome haben, Endometriose. Also vor 20 Jahren, vor 30, 20, 30 Jahren, als ich jung war, war das noch gar nicht so ein Thema. Also da kannte ich eine einzige Frau mit Endometriose. Und da weiß ich noch, als ich da habe ich das erstmal bei meiner Hochzeit, da war ich 22 Jahre alt, habe ich davon gehört. Und da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Also da war das noch nicht so in aller Munde, wie es heute ist. Heute, ich habe schon, ich glaube, auf zwei oder drei Endometriose-Kongressen gesprochen. Also es ist einfach super heftig. Es kommt immer mehr. Und das ist, was ich sagen wollte. Die Altlasten sind da, aber sie zeigen sich jetzt immer mehr. Na, bei Frauen sind es dann die Frauenerkrankungen. Brustkrebs gehört natürlich auch dazu. Gebärmutterkrebs gehört dazu. Gebärmuttersenkung, Riesenthema, was ich immer wieder sehe, wenn wir eine Reisegruppe haben in unserem Heilungszentrum, was die Hebammen dann feststellen, Gebärmuttersenkung durch viel zu viel Tragen. Wie gesagt, bei den Männern ist es sehr, sehr ähnlich. Bei ihnen zeigt es sich dann über die Prostata oder über die Blase oder beides. Na, welche Lasten wir wirklich in unserem Schoß tragen. Und das ist so wichtig zu verstehen, was das eigentlich mit uns macht. Es macht uns ja nicht nur auf körperlicher Ebene krank, sondern wenn unser Schoßraum und also unsere Gebärmutter oder eben die Prostata sind die physischen Organe und Schoßraum ist das energetische. Du hast natürlich wie beim Herzen, du hast ein physisches Herz und du hast ein energetisches Herz. Na, und wenn dein Schoßraum so belastet ist, dann bist du nicht in deiner Schöpferkraft, weil das ist dein Schöpferzentrum. Das weißt du ja auch körperlich, entsteht aus der Verbindung von männlichem Schoß und weiblichem Schoß das Leben, das Baby. Und genauso ist es energetisch auch. Aus deinem Schoßraum entstehen deine Visionen, entkommt deine Kraft, gebierst du deine Visionen, deine Ideen in die Welt. Und da haben ja viele Menschen wirklich auch so einen Cut. Also viele Menschen spüren das ja einfach gar nicht mehr und fühlen sich als Opfer in ihrem Leben, fühlen sich als abhängig in ihrem Leben und so weiter. Also sie sind völlig getrennt von dieser Schöpferkraft. Also das ist alles wirklich miteinander verbunden. Na, und wenn wir dann schauen wollen, okay, was können wir denn jetzt machen? Na, und wie gesagt, es wird uns so sehr gezeigt, der Spiegel wird uns so vorgehalten, guck mal, es ist so viel im Ungleichgewicht, so viele Menschen sind krank, so viele Menschen sind unglücklich, so viele Menschen sind im Überlebensmodus, so viele Menschen fühlen sich als Opfer in ihrem Leben, haben das Gefühl, sie sind machtlos, haben das Gefühl, sie können gar nichts verändern. Na, also das ist so der Stand, an dem wir jetzt in dieser Zeit des Wandels stehen. Und das ist natürlich wichtig, wirklich zu schauen. Und dafür haben die Urvölker ja auch das Wissen bewahrt. So, was können wir denn jetzt tun? Und was bedeutet Krankheit? Also Krankheit bedeutet Ungleichgewicht. Ja? Und da können wir natürlich schauen, so, wo ist das Ungleichgewicht? In zu vielen Giften, in Trauma. Ja? Oder es kann auch sein, weil ich meine Bestimmung nicht lebe. In den meisten Fällen ist es so, das ist eine Kombination von allem. Na, also es ist selten immer nur eins und das ist dann die Lösung für alles. Es ist meistens alles. Ich kreiere zum Beispiel auch durch meine Nahrung entweder Gleichgewicht oder Ungleichgewicht für meinen Körper. Wenn ich mich gesund ernähre mit lebendigem Essen, kreiere ich das für meinen Körper. Wenn ich nur Fastfood esse, totes Essen, kriege ich Tod für meinen Körper. Na, also wir müssen es viel mehr verstehen, dass alles miteinander verbunden ist. Für die Urvölker ist alles miteinander verbunden. Na, wenn ich ein Wildkraut esse, direkt aus der Natur, dann gibt mir das Leben, dann gibt mir das Mutter Erde Kraft. Na, wie gesagt, wenn ich mir da so ein Brötchen kaufe mit weiß ich wie vielen E-Stoffen und dann noch eine Wurst reinlege und das in die Mikrowelle warm mache, ja, da ist nichts, nicht viel mehr Leben drin. Aber das hat auch damit zu tun, wenn wir je glücklicher, je befreiter wir werden, desto mehr werden wir uns wieder natürlich ernähren. Also das ist alles miteinander verbunden. Und das ist wichtig, dass wir das wieder verstehen. Also so, es gibt so viele Aspekte, die nötig sind, wenn wir gesund werden wollen. Der erste Aspekt ist wirklich, wir müssen wieder im Gleichgewicht sein. Wir müssen wieder verstehen, dass unser Körper ist die Erde. Unser Körper ist unsere Erde. So sehen es die Urvölker. Das heißt, ich muss gut sein zu meiner Erde, damit es meiner Erde gut geht, meinem Körper gut geht. Das heißt, ich ernähre mich gesund, ich schlafe ausreichend, ich setze mich jetzt nicht unnötig Strahlung aus, ich gehe also oft in die Natur. Ne? Ich lebe meine Bestimmung, weil wenn ich nicht meine Bestimmung lebe, lebe ich ja permanent gegen mich selbst, gegen meine Seele. Und wenn ich gegen meine Seele lebe, lebe ich auch immer gegen meinen Körper. Das ist, weil es ja alles verbunden ist. Also das ist auch unglaublich wichtig und das ist so, also für die Urvölker ist es selbstverständlich, so wie ich das eben mit der Geburt erzählt habe, dass sie natürliche Geburten erleben, dass eine Geburt eine bis höchstens eine Stunde dauert, dass das ohne Schmerzen ist. Das ist für sie normal und genauso normal ist es für sie auch, dass man seine Bestimmung lebt. Also die können es gar nicht verstehen. Hä, wie? Aber du bist doch hier, um deine Bestimmung zu leben. Warum solltest du die dann nicht leben? Und da ist es ja auch so, die Geburt wird ja von der Hebamme begleitet und die Hebamme ist ja auch Priesterin. Und die Hebamme liest dann direkt nach der Geburt, sie liest im Feuer, sie liest in der Plazenta, sie liest in den Kalendern, in den heiligen Kalendern. Und so kann sie den Eltern schon zumindest die Richtung der Bestimmung des Kindes und die Richtung der Fähigkeiten des Kindes mitgeben. Also es ist von Geburt an normal, dass das Kind begleitet wird, die eigene Bestimmung zu leben, das heißt die eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Und das ist ja bei uns eben nicht so. Und wir werden ja einfach irgendwo versucht, in Schubladen zu drücken und dann stehen wir als Erwachsene da und wissen eigentlich gar nicht, was sind jetzt meine Fähigkeiten, was sind meine Gaben, was ist mein Potenzial. Und was ist eigentlich meine Bestimmung? Also viele haben gar keine Ahnung davon. Viele haben vielleicht schon eine leichte Ahnung, wissen eigentlich, würde ich das gerne machen oder das. Aber es gibt auch sehr viele, die haben noch gar keinen Plan. Ne? Und das heißt, das liegt daran, wie wir geboren sind. Es liegt daran, wie wir leben, in welchem System wir auch leben. Und natürlich, also wie gesagt, es ist immer alles verbunden. Wenn wir viele Giftstoffe haben, viele Giftbelastungen, und das wird ja immer krasser, also Kinder werden ja immer mehr geimpft. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie so 70 Impfungen im ersten Lebensjahr. Also ich nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht so genau, aber es sind sehr, sehr viele, also viel mehr als noch bei uns. Und all diese Giftstoffe unterdrücken unser drittes Auge. Und die Maya sagen, unser drittes Auge, unsere Thymusdrüse wird dadurch belastet. Und die Maya sagen, jegliche Form von Chemiemedizin trennt uns von uns selbst und von unseren Ahnen. Das heißt, durch all diese Medizin, auch durch Antibiotika und so, geschieht immer mehr Trennung. Und dann fühlen wir uns nicht mehr und fühlen natürlich auch unsere Bestimmung nicht mehr. Na, dann schweben wir da irgendwo und nee, eigentlich weiß ich gar nicht, wer ich bin. Nee, eigentlich kenne ich gar nicht mein Potenzial. Also ich habe oft schon Menschen, das gehört bei meiner Arbeit dazu, weil es geht nicht das eine oder das andere. Ne? Also ich begleite Frauen und Männer, wenn sie zu mir kommen, eben auch dann bei der Entgiftung, also auch bei der körperlichen Entgiftung, nicht nur bei der energetischen. Und was dann immer wieder passiert, wenn die so richtig anfangen zu entgiften, diese Gifte, diese uralten Giftbelastungen zu binden und auszuleiten, dann kommen plötzlich wieder Fähigkeiten. Ich hatte da vor kurzem meine Frau. Die konnte als Kind immer bewusst ihren Körper verlassen und dann konnte sie so überall so rüberschweben und sich alles angucken. Und die hat dann auch alles Gifte, weiß ich, ob die auch Amalgam in den Zähnen hatte, also auf jeden Fall sehr vergiftet, wie die meisten von uns. Und dann hat sie diese Entgiftung mit mir gemacht und plötzlich kam diese Fähigkeit wieder, weiß ich, nach 50 Jahren. Wie krass ist das denn? Na, und viele, die dann eben auch bei einer Entgiftung schon spüren, dass sie plötzlich wieder glücklich werden. Dass negative Gedankenspiralen aufhören. Weil das ist, was ich oft in der Spiri-Szene beobachtet habe. Ich meine, es ist nicht böse, das Wort, ne? Da sind die dann so auf Meditation und hey, du musst doch nur positiv denken, ist doch super easy und dann ist dein Leben gut. Aber viele kriegen es nicht hin. Die kriegen das nicht hin, die kriegen das dann mal eine Stunde hin, dann haben sie irgendwie ein tolles Erlebnis, ein tolles Seminar erlebt und dann sind sie positiv und dann wachen sie am nächsten Morgen auf und dann sind sie wieder in der negativen Gedankenspirale. Und wenn du so in der Negativ-Gedankenspirale bist, dann kannst du selbst, wenn du deine Fähigkeiten kennst, diese gar nicht in die Welt bringen. Und wenn die dann wirklich richtig entgiften, dann geht die negative Gedankenspirale weg, weil das hat auch viel mit Giften zu tun. Und wie gesagt, ich rede nicht nur von den körperlichen Giften, sondern ich rede auch von den energetischen Giften, wie Trauma, was geschehen ist. Es ist wirklich alles verbunden und verknüpft. Das heißt, wir müssen wieder ins Gleichgewicht kommen. Wir müssen gut zu unserem Körper sein. Wir müssen entgiften auf allen Ebenen. Und erst dann kommt dieser nächste Schritt, uns wirklich langsam wieder zu erinnern, was ist unser eigentliches Potenzial? Was sind die Fähigkeiten, mit denen unsere Seele in dieses Leben gekommen ist? Sprich, was ist unsere Bestimmung? Es wird sich dann alles verändern. Ja, zum Beispiel, was auch noch so ein wichtiger Aspekt ist, ist so eine Seelenpartnerschaft. Weil das, wie wir das jetzt leben, ich und mein Mann oder unsere ganze Familie, das ist bei den Urvölkern normal. Na, dass man auch dann seinen Seelenpartner trifft. Nicht alle treffen ihn mit 21, manche treffen ihn vielleicht später oder sogar früher. Dass man dann eine Familie gründet und dass man als gesamte Familie zusammenarbeitet. Das ist bei meiner Lehrerin auch so. Die hat auch 8 Kinder. Und alle bis auf einer sind auch Maya-Priester, Hebammen, Heiler. Also die wirken wirklich alle zusammen. Und da musste kein Heiler sein. Es kann auch sein, ihr seid Handwerker und arbeitet als ganze Familie. Ach, das habe ich gestern gerade, war ich bei einer Maya-Familie. Und sie lebt Die ist auch so Mitte 50, würde ich sagen, und sie vielleicht 60. Nee, die Söhne waren doch schon ziemlich groß. Also sie ist, muss schon Mitte 60 wahrscheinlich sein. Sie sah so jung noch aus, aber das ist auch so. Wenn du glücklich und gesund bist, siehst du viel jünger aus. Und dann, seit sie 16 ist, lebt sie ihre Bestimmung und die macht Skulpturen und Bilder. Also die macht Repliken, heißt das so in Deutsch? Replikas? Repliken, also ja, Repliken. Die macht, also die alten Maya-Statuen, die so an den alten Städten gefunden waren, macht sie eins zu eins nach und bemalt die dann. Boah, die sind so schön. Also ich bin da reingekommen und durfte auch ihre Werkstatt sehen und so und in so einem kleinen Maya-Dorf. Und boah, da war so eine Energie, so eine Kraft. Ich habe da voll die Maya-Power gespürt. Also wunder, wunder, wunderschön. Und sie hat mir dann auch ihre Familie vorgestellt. Also ihr Mann ist leider verstorben. Also der hat es mit ihr zusammen gemacht. Und die Kinder von ihr, seit sie klein sind, machen sie das. Das waren jetzt so ganz große Jungs. Und jetzt hat sie schon Enkelkinder. Und die machen das jetzt auch. Also total krass. Also das meine ich damit. Die ganze Familie wirkt zusammen für die Welt. Na, egal, ob du Handwerker bist, ob du Bauer bist, ob du Priester bist, ob du Hebamme bist. Also es ist wirklich wow, dieses Zusammenwirken. Und das siehst du in unserer Welt ja auch sehr viel Trennung in den Familien. Scheidung ist normal geworden, Trennung ist normal geworden, es ist normal geworden. Ich glaube, da kennen wir auch alle jemanden, wo Eltern und Kinder nicht mehr miteinander reden, wo Geschwister nicht mehr miteinander reden. Also sowas ist so das normale Bild, wovon wir alle schon gehört haben, wenn nicht sogar selbst erlebt haben in unserer heutigen Welt. Also überall siehst du Trennung anstatt Verbindung. Na, auch wie wir so generell leben, wie wir, also dass es Massentierhaltung gibt und solche Sachen, also sowas ja bei den Urvölkern ja niemals möglich. Na, oder dass die Umwelt, die also Mutter Erde verschmutzt wird, also das gibt es ja gar nicht bei ihnen. Und das heißt, wir sind ja irgendwo aus dem Gleichgewicht verloren, gefallen, haben das Gleichgewicht verloren, ja, sind rausgefallen und da müssen wir dann einfach eben gucken. Na, und all diese Aspekte sind wichtig: Ernährung, Entgiftung, Bestimmung leben, das Potenzial wieder entfalten, das klare Ja zum Leben, auch Mut haben, Herausforderungen zu begegnen. Seelenpartnerschaft wieder erleben. Übrigens, das ist auch so ein Ding, dass wenn wir so zugedröhnt sind mit Medikamenten und bei Frauen ist es tatsächlich dann auch oft die Pille, dann kann dein Seelenpartner dich gar nicht riechen. Er kann dich gar nicht erkennen. Da muss er schon eine große spirituelle Stärke haben, um das zu können. Weil das blockiert total den Fluss der Weiblichkeit. Und ich habe das schon oft gehabt, dass ich Frauen begleitet habe, die Pille abzusetzen. Und dann haben sie mir gesagt, sie können jetzt mit ihrem Partner nicht mehr zusammenbleiben. Weißt du, weil dann fängt der Fluss, der weibliche Fluss wieder an und dann merken sie, kommen all ihre Sinne zurück und die Intuition ist ja zum Beispiel auch im Schoßraum. Na, und es kommt dann alles wieder zurück und dann merken sie plötzlich, oh mein Gott, ich bin gar nicht mit dem Richtigen zusammen. Und das haben sie nicht gemerkt, weil sie 10 Jahre die Pille genommen haben zum Beispiel. Na, und beim Mann ist es aber genauso. Weil der Mann, also so wie wir unseren Seelenpartner erkennen, erkennt er uns ja auch. Also mein Mann, er hat gesagt, als er mich zum ersten Mal gesehen hat, hat er das Leuchten meines Schoßraums gesehen. Na, also es ist, wie er das so beschreibt, wie er mich wahrgenommen hat und er wusste, ich bin die Richtige. Der hat wirklich, irgendwie nachdem wir uns kennengelernt haben, hat er zu seinen Freunden gesagt, er will mich heiraten. Weil er wusste, ich bin die Richtige und ich wusste das auch, dass er der Richtige ist. Und das ist so, die Seelenpartner erkennen sich, aber sie müssen sich auch erkennen können. Und wenn zu viel Gifte da sind, die Pille da ist, oder es kann auch sein, wenn zu viel Schmerz im Schoß gespeichert ist, oder wenn Frau zum Beispiel viele One-Night-Stands hatte oder einfach sehr viele Partner, das sind auch blockierende Energien. Und dann kann es auch sein, dass sie ihren Seelenpartner nicht erkennt oder er sie nicht, weil dann nimmt er das Leuchten ihres Schoßes nicht wahr, weil da so viele andere Energien drüber liegen, weißt du? Dann eben dann von den Männern. Also das spielt alles eine Rolle, warum wir heute unseren Seelenpartner nicht mehr treffen oder und es dann normal finden, dass wir irgendwie mit jemandem zusammen sind, ja, wo man eigentlich die Wege eher getrennt anstatt zusammengeht. Ne? Also das sind alles so wichtige Punkte. Es gibt noch mehr, aber das sind so einige wichtige Punkte, die wir brauchen, um gesund zu werden. Das heißt, es ist auch ein richtiges Commitment. Es ist eben nicht nur, ja, ich mache mal jetzt eben so eine Reinigung und danach mache ich wieder weiter wie bisher, na, sondern es ist wirklich so ein Commitment für mich selbst, für dieses Leben, für diese Welt. Weil ich habe eben schon von der Zeit des Wandels gesprochen und das ist ganz klar, habe ich ja am Anfang erklärt, es gibt schon Seelen, die sind hier, um diese intensive Zeit, diese intensive Energien, du kannst die neuen Energien schon spüren, du kannst diese ganz alten, heftigen Energien noch spüren. Also für alle Seelen ist hier eine unglaublich Wachstumschance. Unglaublich. Das gibt es nur in Wandelzeiten, wir sind schon durch mehrere gegangen. Nur in diesen Wachstumszeiten kannst du so intensiv, in so kurzer Zeit viel mehr lernen als sonst in 10 Leben gleichzeitig. Na, deswegen sind einfach viele da. Aber ich spreche jetzt besonders zu den bewussten Menschen, also die jetzt einfach wirklich die Menschen des Wandels sind, so nenne ich sie gerne, die wirklich hierher gekommen sind, um bei diesem Wandel mitzuwirken. Nicht zuzugucken, sondern mitzuwirken. Das heißt, sie sind natürlich auch da, um ihre Fähigkeiten wieder auszugraben, um ihre Fähigkeiten wieder zu leben, um ihre Fähigkeiten einzusetzen, um diese Welt positiv zu wandeln. Na, und das heißt, es ist schon ein Commitment. Es braucht das klare Ja zu deinem Weg. Es braucht das klare Ja zu deiner Bestimmung. Es braucht das klare Ja zu deiner Kraft. Es braucht das klare Ja, dich wieder zu erinnern, was bedeutet Menschsein wirklich? Was bedeutet es wirklich, als Frau in deiner Kraft zu stehen? Was bedeutet es wirklich, als Mann in deiner Kraft zu stehen? Also es braucht einfach deine Entscheidung und dein Commitment. Na, war das mein Computer-Handy gerade? Sorry.
Alicia, das ist ja genau der Punkt, an dem, sag ich mal, du hast es gesagt, ne, die Zeit des Wandels, da diese Entscheidung zu treffen. Und dafür, sag ich mal, machen wir ja auch diesen Kongress, dafür zeigen wir Menschen wie dich, die auf der einen Seite das schon erlebt haben, durch Transformation zu gehen. Und du hilfst ja anderen Menschen auch diesen Weg jetzt zu gehen. Wenn jetzt unsere Zuschauer, ne, wenn ihr jetzt spürt, sie hat recht, ja. Ich lebe gar nicht mein Leben, was ich haben möchte. Ich bin eigentlich in meiner Beziehung todunglücklich. Und man ist zusammen, vielleicht weil man es irgendwann mal sich versprochen hat, aber beide leiden. Nur mal als Beispiel. Du hast von der Seelenpartnerschaft gesprochen. Wenn es jetzt darum geht, den ersten Schritt zu machen, was würdest du unseren Zuschauern ja einfach raten, auch aus deiner Arbeit heraus? Weil ihr macht ja verschiedene Dinge. Du hast sie schon angesprochen, ne? Du hast einfach diesen Maya-Kalender, den du nutzt, das Thema Entgiftung. Was können unsere Zuschauer ganz konkret jetzt auch bei dir, zum Beispiel durch einen Retreat, erfahren, außer dass sie durch ihre Themen durch müssen? Da müssen wir ja
Ja,
jetzt alle durch, wenn wir das wollen.
also der Weg mit dem alten Wissen, also das alte Wissen ist ja das ursprüngliche Wissen zu gehen, ist kein leichter Weg. Ne, ich habe gestern, war ich mit einem Maya-Ältesten unterwegs. Und also der ist 73 Jahre, Menschenjahre alt. Übrigens, das muss ich auch noch mal kurz sagen, fällt mir jetzt gerade ein. Also nicht nur eine halbe bis eine Stunde Geburt ist normal, sondern auch, dass die, also Maya, heute, ich meine, ich muss natürlich sagen, heute ist auch Einfluss von der westlichen Welt da seit 40 Jahren. Das ist echt krass. Also die westliche Welt schenkt ja, ich war auch in Kolumbien, in den höchsten Bergen, da fahren die hin und schenken dann Impfstoffe und Pestizide und so. Ne? Also muss man ja mal ganz klar sagen. Aber so als meine Lehrerin, die ist noch völlig ursprünglich aufgewachsen, die ersten 40 Jahre barfuß gelaufen, nur die Maya-Sprache gesprochen und so weiter. Und also bis vor 40 Jahren war es normal, dass die Menschen 150 Jahre alt geworden sind. Ja, also das war normal. Und die sind auch nicht, die waren auch nicht 10 Jahre bettlägerig, die waren fit, die waren fit, die waren Älteste für die ganze Gemeinschaft, die haben da gestanden und haben ja den Menschen Geschichten erzählt, haben die Menschen gestärkt, die waren echte Älteste. Und die haben bewusst ihren Körper verlassen. Also das so ist noch, Nanas Mutter ist noch so gestorben. Die hat sich von der ganzen Familie verabschiedet, die hat gesagt, so, mein Lebenswerk ist erfüllt, trauert nicht um mich, sondern lebt das, was ich in die Welt gegeben habe, weiter. Sie hat noch bewusst ihre Fähigkeiten, die war Maya Hebamme, bewusst an eine ihrer Enkeltöchter gegeben, weil sie hat eben auch den Don, du gibst nicht einfach deine Fähigkeiten irgendjemandem weiter, sondern du gibst sie dem weiter, wo du siehst, der hat auch den Don, die Fähigkeiten in sich angelegt. Na, und der hat sie die Fähigkeiten noch weitergegeben und dann hat sie gesagt, so, und jetzt sagt den Kindern da draußen, dass sie ruhig sein sollen, weil ich gehe jetzt zu den Ahnen. Und da hat sie bewusst innerhalb von 10 Minuten ihren Körper verlassen und so eine Geschichte erzählt dann auch von ihren Großeltern und so weiter. Dieses bewusste Gebären und bewusstes Sterben. Genau, und gestern, aber das wollte ich nicht sagen, aber es fiel mir jetzt gerade noch ein, als ich über den Ältesten sprach, weil mit 73 ist er ja dann quasi erst in der Mitte seines Lebens. Ne? Und der sagte mir, dass er, also er ist mit seinem Lehrer 17 Jahre lang gegangen. Danach, also der Lehrer ist dann nach 17 Jahren Lehrzeit verstorben. Und er hat gesagt, die ersten 5 Jahre hat sein Lehrer sehr wenig mit ihm gesprochen und hat sehr wenig mit ihm geteilt. Also er wurde sehr geprüft, 5 Jahre alt, ob er es verdient, dieses alte Wissen zu empfangen und zu hüten. Ob er das kann, weißt du, ob er das überhaupt kann, ob er in der Lage ist. Da wurde er 5 Jahre geprüft. Und wir haben es auf eine andere Art und Weise erlebt. Wir sind eben geprüft worden durch die schwere Krankheit, durch den finanziellen Verlust, wo auch unsere Familie dann immer wieder zu uns gesagt hat, kommt doch bitte nach Europa, kommt doch zurück nach Europa. Und das war immer wieder so eine Tür, die sich geöffnet hat und wo ich wirklich geprüft bin, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen oder gehe ich zurück in die Bequemlichkeit? Und ich habe mich immer für meinen Weg entschieden, immer. Und wir sind da auch viele Jahre geprüft worden. Und das ist die Sache, das ist, was ich bei vielen Menschen sehe, die geben gleich auf. Na, denn Krankheit will uns natürlich immer was sagen, nicht nur, dass wir im Ungleichgewicht sind oder dass wir vielleicht unsere Bestimmung nicht leben oder vielleicht mit dem falschen Partner zusammen sind. Ich kenne übrigens Frauen, die haben Endometriose geheilt, nachdem sie ihren Partner verlassen haben. Eine Frau 10 Jahre Endometriose, nachdem sie den Partner verlassen hat, war die Endometriose weg. Sie hat ihren Seelenpartner getroffen und ist schwanger geworden. Unfruchtbar war sie auch. Also so, da kenne ich viele solcher Geschichten, echte Geschichten von Frauen, die ich begleitet habe. Na, also das meine ich damit. Es hat immer eine Bedeutung. Es kann auf all das, was ich eben schon erwähnt habe, hinweisen. Vergiftung, Trauma, falscher Partner, falsche Nahrung, zu viel Stress, nicht die Bestimmung leben. Auf all das kann das hinweisen. Aber insofern hat Krankheit natürlich immer ein Geschenk in uns. Das heißt, es geht nicht darum, die Krankheit zu bekämpfen. Und das ist, was die meisten Menschen machen. So, ich lasse mir es jetzt mal wegschneiden, na, und nehme ein paar Pillchen und bestrahle das oder irgendwas. Und Antibiotika ist wie eine kleine Chemotherapie übrigens nebenbei gesagt. Ja, und dann ist alles gut. Ne? Das geht nicht. Das ist weggucken. Wenn Krankheit da ist, ist es ein Zeichen, wie wichtig es ist, dass wir hingucken. Ne? Dass wir wirklich Krankheit als Weg, als Geschenk sehen. Und ich weiß, dass ich kenne das sehr gut mit Krankheit. Da bist du dann, wenn es dir so schlecht geht und so energielos bist, da fällt dir das dann nicht einfach, da, ja, Alicia redet jetzt hier von Geschenk, also es fühlt sich aber gar nicht an. Und das verstehe ich. Aber ich möchte einfach nur, dass du dich mal öffnest, zu verstehen, dass ein Geschenk darin verborgen liegt. Nämlich dein Erwachen, deine Erkenntnis, deine Heilung liegt darin verborgen. Aber das geht nur, ich habe übrigens auch schon mal einen Tumor gehabt, wenn du dich dem zuwendest. Das habe ich bei meinem Tumor gemacht. Na, ich habe mich dem hingewendet, ich habe nicht versucht, den zu bekämpfen. Ich bin da hingegangen und habe gefragt, warum bist du hier? Was willst du mir sagen? Na, es gibt übrigens auch Krankheit als Einweihung. Na, also Heiler werden immer durch schwere Krankheiten gehen. Heiler gehen oft auch durch Nahtoderfahrungen. So ist es bei den Urvölkern. Wie willst du Heiler sein, wenn du niemals Krankheit erlebt hast? Na, also das ist noch ein anderer wichtiger Punkt. Also es geht darum, dir das alles wirklich, wirklich anzuschauen. Na, also auch wieder ganz in deinem Körper ankommen. Na, natürlich gibt es viele, viele Rituale, die du wirklich machen kannst, um in deine Kraft zu kommen. Und das ist natürlich, ja, wo wir auch unterstützen. Also wir sind Hüter des alten Wissens, wir teilen dieses alte Wissen. Du findest auch kostenlose Videos von uns. Wir haben YouTube-Kanal Zeit des Wandels TV von mir und meinem Mann, von mir alleine manchmal. Na, ich mache auch immer wieder so Kurz-Intensiv-Workshops für alle, die mal reinschnuppern wollen und dann entscheiden wollen, ob sie tiefer gehen wollen. Wir haben die Akademie des alten Wissens für alle Menschen, die tiefer gehen wollen, die wirklich auch Ältesten begegnen wollen. Wir haben da einmal im Monat Älteste zu Gast bei uns, die dann einfach auch zu den Menschen sprechen. Ich würde sagen, das ist sehr einzigartig, dem alten Wissen zu lauschen auf so vielen Ebenen. Und ja, Retreats bieten wir auch immer wieder an. Wir haben ein Heilungszentrum in Guatemala, wo ich zusammen mit den Maya-Hebammen, mit den Maya-Ältesten für die Menschen wirke. Im Mai startet ein Frauenretreat, das 2 Monate geht. Also es ist sehr, sehr intensiv. Also deswegen sage ich ja auch, man braucht das Commitment, wenn man diesen Weg des alten Wissens gehen will. Na, wo wir sehr, sehr intensiv miteinander gehen und wo es um, also das ist nur für Frauen, wo es um die Erinnerung an die urweibliche Kraft geht, wo es darum geht, diesen alten Schmerz, der auf uns Frauen lastet, wirklich loszulassen. weil es ist auch eine sehr, sehr wichtige Prophezeiung, dass die weibliche Kraft in dieser Zeit zurückkehrt und dass es die weibliche Kraft ist, die den Weg in die neue Zeit öffnet, beziehungsweise die weibliche Kraft, die das die neue Zeit gebären wird. Na, und die weibliche Kraft, das ist auch die Kraft des Lebens. Und diese Kraft ist ja auf der ganzen Welt unterdrückt worden. Also Menschen, die die weibliche Kraft ehren, werden niemals gegen das Leben gehen. Die würden sich niemals Giftstoffe injizieren lassen, weil es ist gegen das Leben, für das Leben ist lebendige Nahrung, ist Lebensfreude, ist die Bestimmung Leben. Das ist für das Leben. Gegen das Leben ist Zerstörung, sind Gifte, sind Pestizide, ist Trauma und so weiter. Na, das heißt, wenn die weibliche Kraft zurückkehrt, dann erst kann Gleichgewicht wieder entstehen, auch in der großen Welt. Das ist so die Prophezeiung. Dann erst kann auch die wahre männliche Kraft zurückkehren. Dann erst kann wieder die Harmonie, das Gleichgewicht entstehen. Dann erst kann Frieden zurückkehren. Deswegen spielen wir Frauen, wir erwachenden Frauen, eine wesentliche Rolle jetzt in diesem Wandel. Und es ist wirklich Zeit, aus Minderwertigkeit, Opfer und Abhängigkeit auszusteigen. Es ist wirklich die Zeit, dass wir das Trauma jetzt auflösen. Auch das Generationstrauma, die Urwunden in uns. Dass wir wirklich wieder unsere urweibliche Kraft leben. Ja, und da begleite ich die Frauen dann 2 Monate lang sehr, 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 sehr intensiv, na, wo es wirklich ganz in die Tiefe geht und dann eben auch 13 Tage davon, ein Teil ist online, aber 13 Tage davon sind in Guatemala. Ja, es ist eine Reise des Lebens, ne? Das ist so, was Teilnehmer uns immer wieder sagen. Es gibt ein Leben vor und ein Leben nach Guatemala. Das ist so, wenn man wirklich mal aus dem normalen Alltag austritt in eine andere Welt. Alleine das bringt eine Riesenheilung. Ja.
Ja, Alicia, wir werden natürlich alles verlinken, wo man die Informationen findet, deinen Kanal, ne? Auf deiner Webseite sind ja auch einige Videos zu sehen, für die Frauen und auch für die Männer, die sich jetzt gerufen fühlen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen tiefen Einblick und vor allen Dingen auch für diesen ehrlichen Einblick, ja, auch über deine Geschichte, weil das ist, ja, das ist so wertvoll. Und ich möchte dich nochmal bitten, zum Abschluss nochmal so deine wichtig tiefe, tiefe, wichtigste Botschaft, die du jetzt in die Welt gibst, weil wir brauchen genau jetzt diese Botschaften, ja, weil es ist sehr schwer gerade. Und gesund und glücklich zu sein, heißt ja auch in Leichtigkeit zu kommen. Vielleicht hast du für unsere Zuschauer da noch so eine ganz tiefe Botschaft.
Weißt du, ich sehe, dass die Menschen sich sehr sehnen nach Veränderung, nach Heilung. Sie sehnen sich nach Glück und Freude. Und deswegen melden sie sich ja auch zu Kongressen zum Beispiel an oder gehen zu Seminaren. Was ich aber auch sehe, ist, dass viele Menschen das gerne so aus der Entfernung beobachten. Na, sich mal Inspiration holen bei Alicia oder bei Susanne oder bei sonst wem. Aber die wenigsten trauen sich wirklich, ihr Leben zu verändern. Ich habe da so ein Beispiel. Ich habe eine Frau, die hat mir erzählt, die hat eine Beratung jetzt vor kurzem bei mir gebucht. Und die hat mir erzählt, dass sie mir seit vielen Jahren folgt und meine Videos guckt. Und wir waren sogar vor 2 Jahren in Deutschland mit den Ältesten. Und da hat sie meine ganze Reise verfolgt. Aber sie ist nicht gekommen. Wir haben da ja auch Seminare gegeben. Und da habe ich so gesehen, also sie ist genau dieser Typ. Sie hat es immer von außen beobachtet. So, und jetzt erst, wo sie einen Tumor hat, hat sie sich wirklich entschieden, den Weg tief zu gehen. Jetzt erst hat sie eine Beratung zum Beispiel mit mir gebucht. Ja? Und das ist, und überlegt, nach Guatemala zu kommen. Weißt du, und das ist so, was ich bei sehr vielen Menschen sehe. Viele Menschen, die haben so die ganzen letzten Jahre so vor sich hingeplätschert, zwar mal Inspiration gesucht, sich mal dies angeguckt, das angeguckt, vielleicht auch mal auf das eine oder andere Seminar gegangen. Aber die wenigsten sind wirklich in die Tiefe gegangen. Warum? Weil sie noch viel zu viel Angst haben und weil das Leben ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Zwar bin ich nicht glücklich, aber so schlimm ist es ja auch nicht. So sagen sich das viele. Na, und das heißt, deswegen, das ist auch ein Grund, warum die Symptome in den Menschen immer schlimmer werden, warum die Menschen immer unglücklicher werden, weil wir können nicht mehr in der Bequemlichkeit bleiben. Mutter Erde zwingt uns quasi dazu, jetzt zu erwachen. Und ich meine, wir müssen nicht, ich meine, mir ist es ja auch passiert, ich habe meine Geschichte erzählt. Bei mir war es nicht der Tumor in dem Moment, sondern da war es, dass meine Tochter vor ein Auto gelaufen ist. Also ich brauchte auch diese Backpfeife, diese energetische, ne? Und das muss man muss ja aber nicht unbedingt so lange warten. Ich kann euch sagen, Es ist die Zeit, jetzt den Mut aufzubringen. Es ist die Zeit, uns wirklich wieder mit unseren Fähigkeiten zu verbinden und diese zu leben. Es ist die Zeit, die Bequemlichkeit zu verlassen, weil mit Bequemlichkeit und nur mal hier ein bisschen gucken und da ein bisschen gucken, können wir nichts verändern. Also wir müssen jetzt wirklich in diesen persönlichen Wandel gehen, damit der große Wandel geschehen kann. Und wir sehen es ja jetzt nicht nur im persönlichen Bereich, dass immer alles schlimmer wird an Krankheiten und Symptomen. Wir sehen es ja auch in der Welt. Ich meine, na, mach doch mal Nachrichten an. Also eigentlich empfehle ich es nicht, aber guck's dir mal kurz an,
Ja.
was da in der Welt los ist. Also das wird ja immer heftiger mit den Kriegstreibereien. Na, und was meinst du wohl, worauf das hinauslaufen soll? Also müssen wir wirklich diesen großen Crash abwarten, bis wir erwachen? Also ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Es gibt Prophezeiungen leider auch über den Dritten Weltkrieg. Und ich hoffe, dass wir diese Prophezeiungen abwenden können, indem wir jetzt erwachen, jetzt handeln, jetzt wirklich echte Veränderungen kreieren und nicht nur darüber reden. Das bringt nichts, darüber zu reden. Na, das ist vielleicht mal ganz inspirierend, aber du musst es tun. Handeln bedeutet wandeln. Wandeln bedeutet handeln, nicht nur da sitzen und zugucken. Na, das ist wichtig, sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt was verändern wollen. Jetzt, nicht. Wir haben nächstes Jahr vielleicht keine Zeit mehr dafür.
Da bin ich bei dem Geburtsschmerz, ne? Da müssen wir durch, dass wir da, ja, dass wir wirklich uns jetzt auf den Weg machen. Und ich danke dir wirklich von Herzen für dieses deutliche Wort, weil auch das liegt mir am Herzen und uns natürlich auch. Denn wie du schon gesagt hast, ne, wir müssen nicht erst erfahren, was Krieg heißt, sondern wir wissen alle, dass Krieg schlimm ist. Ja,
Ja, das
und
ist ja noch in uns von unseren Ahnen.
ja, ganz genau. Und also ich finde es großartig, was ihr tut, ne? Auch wenn ihr sehr weit weg seid. Aber du hast es ja gerade gesagt, ihr habt auch vieles online. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ja, Alisa Kusumitra und ihr Mann Robert, ihr seid tätig mit altem Wissen, was uns auch vielleicht jetzt gerade diesen letzten Tritt gibt, ja, dass wir alle gemeinsam zusammenrücken, um in der Welt auch diesen Frieden herzuleiten. Ich danke dir von Herzen für das, was du
Ja,
tust, für
vielen,
dein
vielen
Wirken.
Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und seid mutig. Geht voran. Dafür seid ihr hierher gekommen.
Dankeschön. Ich danke dir.